Nach Zindas Abschied irrte Saga lange im Lager umher. Schließlich war es Berengaria, die sie aufstöberte und zurück zum Palast brachte. »Das Festmahl zu Ehren des päpstlichen Gesandten«, sagte die Befehlshaberin knapp. »Alle warten auf dich. Der Erzbischof und die Gräfin sind außer sich, weil wir dich nirgends finden konnten.« Im Palast wurde Saga so schnell wie möglich hoffähig hergerichtet und dann in den großen Festsaal der erzbischöflichen Residenz geführt. 400 oder 500 Personen hielten sich hier auf. Der Erzbischof zog am heutigen Abend alle Register prahlerischer Völlerei. Aribert della Torre saß an der Stirnseite der großen Tafel, hatte seinen Platz in der Mitte aber an den Gesandten des Papstes abgetreten. Der hohe Gast war ein rundlicher Mann, der den Weinen und Schüsseln weit größere Aufmerksamkeit schenkte als den Gesprächen. Der Erzbischof führte Saga vor wie ein kostbares Spielzeug. Und viele Reden wurden gehalten. Sie wartete darauf, dass der Gesandte ihr Fragen stellen oder sie zu einer Predigt auffordern würde, aber so weit kam es nicht. Der Botschafter des Heiligen Stuhls verlor bald das Interesse und gab mit einem knappen Nicken seinen Segen. Saga sah verwundert zu Violante hinüber, die ihr mit einem Wink zu verstehen gab, sie möge sich wieder entfernen. Saga verließ mit gesenktem Haupt den Saal. Am nächsten Morgen erfuhr sie, dass der Gesandte wieder auf dem Weg nach Rom war. Zuvor aber hatte er verkünden lassen, dass das Vorhaben die volle Unterstützung der Mutterkirche genieße. Eine Gruppe von 50 Geistlichen, die mit dem Gesandten angereist war, musste jedoch in den Heerzug aufgenommen werden. Sie sollten das Seelenheil der 5000 Mädchen gewährleisten. Saga erlebte eine weitere Überraschung, als ihr bewusst wurde, dass Berengarias Truppe keineswegs aus Soldaten bestand. Es handelte sich ausnahmslos um Frauen, die den Zug nun begleiten würden, mit Wappen und Farben von Aribert's Armee. Berengaria erklärte, sie habe bereits vor Monaten im Auftrag des Erzbischofs damit begonnen, Söldnerinnen nach Mailand einzuladen, um aus ihnen einen Wachtrupp zu schmieden. Und sie erwies nun eindrucksvoll ihre Fähigkeiten, als sie das Heer binnen kürzester Zeit bereit für den Aufbruch machte. Unter ihrem Befehl rüsteten sich nicht weniger als 4.800 Frauen, begleitet von 50 Priestern und 400 Kriegerinnen. Die Reise sollte von Venedig aus durch das Adriatische Meer über Kreta, das christliche Zypern, bis zu einer Hafenstadt der Kreuzfahrerreiche führen. Saga konnte kaum die Risiken abschätzen, die die Fahrt über das Meer mit sich brachte. Und sie ahnte nicht, dass die größte Gefahr nicht auf hoher See lauerte, sondern in Venedigs Hafengassen. Saga lehnte mit verschränkten Armen über den sonnenerhitzten Zinnen des Achterkastells. Das Flaggschiff der Flotte war erst kürzlich fertiggestellt worden. Bei dem Gedanken, dass man der Galeere den Namen Santa Magdalena gegeben hatte, schüttelte Saga auch noch am zweiten Tag ihres Aufenthalts in Venedig den Kopf. Zugleich fühlte sie sich geschmeichelt, eine Regung, die sie irritierte. Fasziniert beobachtete sie das Treiben im Hafen und sah, wie Pferde an Bord verladen wurden. Die Venezianer hatten eine Flotte von 17 Galeeren bereitgestellt. Jedes Schiff fasste über 500 Menschen, einschließlich der 200 Ruderknechte, die für die harte Arbeit gut bezahlt wurden. Kapitän Salvatore Angelotti, ein venezianischer Veteran zahlreicher Seeschlachten, befehligte die Flotte. Das Achterkastell, auf dem Saga stand, war so groß wie ein Haus und bildete, mit Ausnahme der Mastkörbe, den höchsten Punkt der Santa Magdalena. Ein kleineres Vorderkastell befand sich vorn am Bug. Für die Führungsspitze des Kreuzzuges gab es auf dem Flaggschiff eigene Kabinen. Violante, Saga, Berengaria und einige Unterführerinnen des Begleittrupps hatten Kammern auf dem oberen Deck erhalten. Auch Jorinde wurde auf Sagas Wunsch dort untergebracht. Zwischen den Ruderbänken, unten auf dem Hauptdeck, entdeckte Saga nun die junge Adelige. Jorinde winkte ihr schüchtern zu und kam zu ihr. »Wo hast du gesteckt?« fragte Saga. »Ich habe ein paar Dinge besorgt. In der Stadt.« »Und was für Dinge sind das?« »Farben und Stoffe und eine Blume.« »Was tust du mit Farben und mit einer Blume?« »Wir werden mindestens 2 Monate in diesen Verschlägen hausen. Ich dachte, ein wenig mehr Schönes könnte nicht schaden.« Saga starrte sie entgeistert an. »Du hast deine Kabine bemalt?« Jorinde nickte verlegen und mit schönen Stoffen bespannt. »Angelotti wird toben. Angelotti wird meine Kabine nie betreten, oder?« Ein Grinsen stahl sich auf Sagas Züge. »Zeigst du's mir?« Plötzlich schallten vom Kai Rufe herauf. Dort hatte sich offenbar eine Kutsche ohne Erlaubnis dem Schiff genähert, indem sie eine Bresche in die Menge der Umstehenden getrieben hatte. Berengaria und Violante eilten aus unterschiedlichen Richtungen herbei.